Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen. Ich habe in den letzten Tagen viele Filme gesehen, kann ich Ihnen sagen. Ich habe deswegen sehr viele Bilder im Kopf. Ich war im dunklen Labor der Marie Curie. Ich habe in Madrid mit der Frau des Anarchisten auf Nachricht von ihm gewartet. Und ich war mit dem Maler Heinrich Vogler in dessen ja, wirklich herrlichen Garten auf dem Bakenhof und später aber auch in der Verbannung. Die Frau, die diese Bilder geschaffen hat, ist heute zu Gast. Es ist nämlich die Filmemacherin Marie Noël. Herzlich willkommen, Frau Noël.
Guten Morgen.
Jetzt habe ich so einzelne Bilder aus einigen Ihrer Filme zitiert. Welche Bilder gehen Ihnen denn gerade nicht aus dem Kopf? Der Film über Vogler ist ja jetzt vor 2 Wochen veröffentlicht. Sind es noch Bilder aus dem Film oder sind es neue Projekte, die Ihnen im Kopf rumschweben?
Oh, ich habe so viele Bilder, die rumschwirren in meinem Kopf, dass das, ich liebe an Bilder denken oder Bilder mir vorstellen. Sind immer wieder, die rumschwirren. Also ich kann in der Straße laufen und denke mir schon eine Szene aus.
Ach, das
war immer so.
Ja? Begleitet Sie tagtäglich?
Ja. Das ist ja, weil, ja, man sieht auch so viel. Man geht mit offenen Augen durch die Welt und dann sieht man Bilder, die man auch sehr gerne mit anderen teilen möchte. Und sobald haben wir Lust, auf eine Kamera da zu installieren und schon zu drehen.
Ah ja, okay, mal sehen.
So einfach geht's.
Da werden wir erfahren, wie die Bilder für die Filme entstanden sind, die wir besprechen wollen. Wie lange bewegt sich eigentlich so ein Film? Bis er im Kasten ist oder darüber hinaus? Geht das dann eben trotzdem?
Also ich glaube, ja, also jeder Film ist ein Abenteuer, weil das fängt beim Schreiben an, mit also vor allem wenn man, also wie bei der Frau des Anarchisten, aber auch Marie Curie, die ein sehr persönlicher Film ist, also mit eigenen Themen zu tun hat, also das ist nie einfach zu schreiben und dann geht es in die Finanzierung, die dann eine Tortur ohne Gleichen ist, immer.
Und wenn er dann im Kasten ist, dann muss man gucken, ob er gut ankommt. Dann ist er
ja,
auch noch
das möglich. Auch noch. Man wird falsch verstanden oder das wird, ich weiß nicht was. Ja, eigentlich weiß man nicht, da muss man schon Masochist sein, um so etwas zu tun, glaube ich.
Also über das Masochistentum von Marie Noël sprechen wir heute. Die Frau des Anarchisten, Marie Curie und Heinrich Vogler. Einige Filme von ihr, die eigentlich Wirtschaftswissenschaftlerin werden sollte. Heinrich Vogler aus dem Leben eines Träumers, der Film, der von unserem Gast seit Mitte Mai im Kino ist. Aus dem Leben eines Träumers, Frau Noël, das klingt einfach so schwelgerisch, so romantisch und dann werden diese Träume aber zerstört, werden zerstörerisch geradezu. Muss man Träumern eigentlich alles entschuldigen?
Also ich denke, man sollte immer träumen. Also das ist sehr wichtig. Mindestens entflieht man ein bisschen die Sachen, die einem nicht so gefallen. Und ich glaube, jeder hat Sachen, die er nicht gefällt. Träume nicht schön.
Heinrich Vogler, der Maler, also ihr Film zeichnet sein Leben nach. Er war ja ein Star des Jugendstils, verdiente richtig Geld mit dem Entwerfen von Besteck, von Möbeln, von Tapeten. Also er war ja eigentlich gar nicht nur Träumer. Schönheit war ihm total wichtig, ne?
Ja.
Und wurde ihm dann aber irgendwann ein bisschen
fad
oder ja, schal, genau, vielleicht, ja, genau. Und dann ist er in den Ersten Weltkrieg gezogen, wie ja viele Intellektuelle, hat sich zum Sozialisten gewandelt, ist in die Sowjetunion gegangen und ist unter sehr ärmlichen Verhältnissen in der Verbannung gestorben. Diese Wandlung in seinem Leben, die wollten Sie verstehen, oder?
Ja, absolut. Aber ich denke, der ist im Grunde genommen, der ist wirklich ein Künstler. Also was mich auch interessiert hat, ist, dass es ein Künstler war, das ich nicht wirklich kannte. Ich kannte diese Worpswede-Kolonie und also diese Schule, neue Schule, man malt im Freien. Das war die Zeit, das ist ein bisschen wie Barbizon in Frankreich. Entschuldigung.
Ja, Sie haben gerade eine Erkältung gehabt, eine Bronchitis und wir haben
Deswegen
Sie trotzdem genötigt
räuspern.
Im Studio. Ja, genau. Also, das machen wir schon mal vorweg, genau.
Entschuldigung. Also auf jeden Fall, aber wer war als Künstler, also die schönen Bilder des Jugendstils, der er machte, waren so dekorativ, dass es vielleicht zu viel war, um die als große Kunst zu anerkennen heute. Mhm. Und eigentlich hat man völlig die ganze, der größte Teil seines Lebens, die eigentlich in Russland angefangen hat, mit seinem Engagement für den Kommunismus und seine Träume, eine bessere Gesellschaft mit der Kunst zu schaffen, das kennt man überhaupt nicht.
Man kennt ihn eigentlich nur als Maler, ne? Genau, ja. Da ist er bekannt. Jetzt, wo Sie gerade die Bilder ansprechen, die Kulisse für Ihren Film, die bringt Vogler ja eigentlich gleich mit, ne? So einige Szenen entstehen ja quasi aus seinen Gemälden heraus.
Ja.
Jetzt ist das natürlich einerseits schön, oder? Stelle ich mir vor. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Gefahr, dass man so einen Kostümfilm draus macht.
Ja, ich glaube, beim Vogler ist es mir schon gelungen, einen Nicht-Kostümfilm zu machen.
Aber die Gefahr haben Sie gesehen? Haben Sie extra sich...
Ja, das sehe ich, weil ich habe ja so viele Filme über reale Leute und die natürlich alle aus der Vergangenheit waren. Eigentlich sehne ich mich jetzt, ein absolut zeitgenössisches Thema anzugehen, weil jetzt reicht es mir. Ja. Ich fand das auch sehr befreiend. Also in Vogler habe ich das ein paar Mal exerziert, also ihn einfach in das heutige Paris zum Beispiel laufen zu lassen, in Kostüm. Weil das sind, egal ob man ein Kostüm hat oder nicht, oder natürlich im 19. Jahrhundert hat man sich anders gekleidet und trotzdem die Problematiken waren genau die gleichen und vor allem für einen Künstler. Also das ist diese Suche nach dem Etwas, aber man weiß nicht, was es ist eigentlich.
Ja, ja, Sie haben die Jetztzeit häufiger ins Spiel gebracht in dem Film. Also beispielsweise kommt ja auch die jetzt aktuelle französische Künstlerin Sophie Centrat da drin vor, die sehr lustig sich mit Voglers Zeitgenossen Rodin auseinandersetzt, mit ihm spricht im Film. Also da ist ein richtiger Clash der Zeiten eigentlich.
Ja, weil das hatte ich Lust. Also vielleicht ist das auch meine besondere Art des Humors. Also das reinzubringen, weil ich finde auch Sophie Saint-Rab, die ist eine Künstlerin, die immer noch mit richtigen Modellen arbeitet, die, obwohl die eine heutige Künstlerin ist und vielleicht das anders verarbeitet als ein Künstler wie Rodin im 19. Jahrhundert. Und trotzdem ist auch da die gleiche Suche, die gleiche Sehnsucht nach Zelebrierung der Schönheit oder nach des Begreifen dieses Mysteriums des Lebens.
Deswegen eben auch kein Spielfilm, den Sie machen wollten, sondern so eine Doku-Fiction.
Ja, es wurde mir so angeboten. Also es war auch schön, so ein Angebot zu bekommen und sich mit etwas zu beschäftigen, wo ich also von mir aus, ich hätte das vielleicht nicht gemacht. Und ich bin sehr froh, dass man mich geködert hat.
Das finde ich interessant, dass Sie also auch so sagen, nee, den Heinrich Vogler, den kannte ich vielleicht so ein bisschen als Maler, aber sonst hat mir das so nicht viel gesagt. Wann haben Sie denn gemerkt, okay, also ja, der interessiert mich wirklich so, da mache ich was draus, und wann ist da so eine Form entstanden?
Also es war die Form, also eigentlich ist es auch eine ökonomische Frage, weil das war ein sehr kleines Budget, also es war ja klar, dass man nicht einen ganzen Spielfilm da machen kann und ich fand das interessant, diese dokumentarischen Elemente zu explorieren, weil die habe ich ja nie wirklich, das habe ich nicht gemacht, ich habe es immer in der Recherche gemacht, ich habe sehr viele Leute interviewt oder so etwas, um mehr zu über meine Figuren zu wissen, aber die wirklich reinzubringen, das fand ich auch eine interessante Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen, also mit Zeugnissen, die von heute. Und auch, ich wollte darüber reflektieren, dass unsere Vision der Vergangenheit ist immer sowieso durch ganz viele Filter und deswegen immer ein bisschen also schwammig, egal wie präzise man ist in der Information. Und trotzdem, man kann nicht nachvollziehen, wie war die Atmosphäre in dieser Zeit.
Wenn Sie jetzt so also erzählen, was Sie sich, ja, was für Fragen Sie auch so bewegt haben im Laufe ja, der Recherche, im Laufe des Entstehen des Filmes, sind die Fragen für Sie am Ende beantwortet? Ist so ein Projekt dann am Ende eins, wo Sie sagen, ja, jetzt verstehe ich die Suche nach Schönheit, verstehen Sie Heinrich Vogler und seine Zeit?
Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich ihn verstehe, aber ich verstehe ihn besser als am Anfang, das ist sicher. Also und ich habe durch ihn mich mit also viele Fragen selbst gestellt. Allein die die Suche nach, was ist der adäquate Mittel, um das zu zeigen, in diesem Rahmen, der bescheiden war, sagen wir mal so.
Ich hatte schon angedeutet, dass die Filmemacherin Marie Noël, die heute unser Gast ist, anfangs andere Berufswünsche hatte oder ich weiß gar nicht, hatte Frau Noël oder waren es eher die Eltern, die was anderes mit ihnen im Sinn hatten? Eher so naturwissenschaftlich, wirtschaftswissenschaftlich.
Also, das Problem ist Marie Curie.
Das Problem ist Marie Curie, naja, okay. Das kommen wir gleich zum großen
Sprung. Das ist das Problem, aber auf jeden Fall. Ich habe mit 11 Jahren eine Biografie von meiner Patentante bekommen, von Marie Curie oder Pierre Marie Curie. Und das fand ich großartig. Also so eine Frau, die sich so durchsetzt und das erreicht, etwas entdeckt, das wahnsinnig nützlich ist.
Das Radium entdeckt.
Ja, das ist also wirklich, ja.
Den ersten
ich wollte auch etwas, bekommen. Genau. Ah. Ich wollte auch etwas, also vielleicht nicht einen Nobelpreis, aber auf jeden Fall etwas entdecken, das die Leute auch irgendwie glücklicher macht und so weiter. Und ja, so deswegen war für mich ganz klar, ich muss, ich habe Mathematik studiert. Also das war für mich ein Wunsch, ein richtiger Wunsch. Außerdem liebe ich die Mathematik immer noch. Also das ist die Art zu denken, die mir am nächsten ist.
Tatsächlich.
Ja, das finde ich. Aber nicht die Zahlen, das muss man nicht vergleichen. Das ist halt
was ist es denn dann? Das Logische?
Oder? Ja, das ist einfach, dass man ganze Welten eruieren kann, also dass man Theorien aufsetzen kann, die vielleicht noch nicht existieren in der Wirklichkeit. Also dass man denken kann. Das ist ein pures Denken. Und das fand ich toll.
Wie wurde denn das? Sie sind in den 70er Jahren in Frankreich zur Schule gegangen. Vielleicht fangen wir mal mit Ihrem Elternhaus an. Also Ihre Mutter ist Spanierin, Ihr Vater ist Franzose. Ja. Wo sind Sie aufgewachsen? In Frankreich.
In Frankreich.
In Land, Stadt?
Stadt.
In der Stadt. Musisch, kulturaffin oder eher?
Ja, die ganze alles Klavier gespielt, Tanz gemacht. Also ja, wie ein bürgerliches Kind habe ich alle... ja, soll ich sagen. Ich habe sogar viel gemalt, sehr viel gemalt, sehr früh.
So, aber dann
meine Spezialität waren blaue Hunde.
Blaue Hunde?
Ja.
Warum
ich
das?
Ich weiß es nicht. Also ich habe einmal einen Hund blau gemalt. Also ich mochte sehr gern die Farbe blau. Und das wurde sehr gepriesen. Und dann musste man für die Tante und dann für die Freundin und dann ich weiß nicht was, der Mutter und so weiter. Also ich habe lauter blaue Hunde gemalt.
Existiert zu Hause bei Ihnen noch ein blauer Hund?
Bei mir nicht, um Gottes Willen.
Kein Blatt des eigenen Kunstwerks an die Wand.
Ich bin darüber hinausgewachsen.
Okay, Sie sind darüber hinausgewachsen. Andere Bilder haben den Platz eingenommen.
Genau.
So, da war jetzt die Kultur und dann war der Hang zur Naturwissenschaft, zur Mathematik vor allem. Hat das Schulsystem in Frankreich der 70er Mädchen und Naturwissenschaft, Mädchen und Mathe und so weiter gefördert?
Das war nicht so lange her, aber also in Matsup, was ich gemacht habe nach dem Abitur, also ich habe mit 16 Abitur gemacht. Also
mit 16?
Ja.
Aha.
Und dann wir waren nur drei Mädchen in diesem Matsup. Das ist so eine Art Elitschule für Mathematik.
Mhm.
Ja, wir waren nicht viel.
Also, weil ich habe nämlich da so gedacht, weil Sie vorhin ja sagten, Marie Curie hätte Ihnen so, so imponiert, so sehr imponiert, dass Sie eben auch einen Film über Sie gemacht haben, einen ganz großartigen, wo eben auch der Kampf der Frau überhaupt um ihren Platz in der Wissenschaft im Fokus steht, im Mittelpunkt steht. Haben Sie selber so ein Erleben in Bezug auf Gleichberechtigung gehabt, also gerade was so Ihre Interessen anging?
Also ich dachte immer, dass der Kampf ist eigentlich schon fast gewonnen, sagen wir mal so.
Mhm.
Ich konnte sehen, dass das nicht so eindeutig ist. Aber ich musste es gerade mit diesem Film über Marie Curie erleben, dass der Kampf ist überhaupt nicht gewonnen für die Frauen. Das ist einfach nicht wahr. Und weil das war einfach so zum Beispiel, also das Drehbuch für Marie Curie habe ich geschrieben in der Zeit, wo wir Ludwig gemacht haben mit meinem Mann. Mein Mann lebte noch. Und wir haben 17 Fassungen von Ludwig geschrieben und ich dachte, das wird ja nicht besser. Also, weil da, ich
muss
weiß
ich
nicht,
ein anderes Projekt zwischenschieben.
Genau, 25 Leute am Tisch waren für eine Drehbuchbesprechung. Also es war schon ein bisschen... ja, anstrengend. Also auf jeden Fall, dann dachte ich, ich muss ein Leben nach Ludwig haben. Und ich hatte dieses Thema lange und habe einfach nur geschaut, gibt es eine Drehbuchförderung irgendwo, weil das ist immer so ein guten um zu testen, ob ein Thema greift oder nicht. Und dann war eine Woche später ein Termin und dann habe ich irgendwie wirklich runtergeratet und dann haben wir diese Förderung bekommen, Drehbuchentwicklung. So habe ich dieses Drehbuch geschrieben.
Und da war Marie Curie plötzlich.
Das Marie Curie war da. Genau. Endlich angekommen. Aber da lebte mein Mann noch. Als ich anfing, den Film zu produzieren, lebte mein Mann nicht mehr. Und da verlor ich komischerweise gleich den Verleih.
Tatsächlich?
Das ist einfach so. Und alles war schwieriger, alles. Das heißt, ich habe auch sogar einen Produzent in Frankreich, um nicht Deutschland zu belasten. Das ist irgendwie nicht nur da, das ist überall in, der mir sagte, ach, wissen Sie, Sie haben die Filmis nicht gemacht, also die französische Filmschule, sehr renommiert, und Sie sind auch nicht mehr so jung. Und dann habe ich gesagt, ja, immerhin jünger als Sie. Das war natürlich nicht so besonders gut.
Ja, das hat Ihnen wahrscheinlich auch nicht so gefallen.
Nein.
Aber das war jetzt das, was Sie angesprochen haben, eben mit dieser von wegen Gleichberechtigung. Ja. Wir Frauen sind gleichberechtigt, dachten Sie, bis Sie zu diesem, in dieses Erlebnis da gestürzt sind.
Absolut.
Ich würde gerne noch eine kurze Lücke für die Zuschauer füllen, weil eben haben wir Sie als passionierte Mathematikerin kennengelernt und plötzlich sind Sie Filmschaffende. Sie haben Ihren späteren Ehemann und Regiepartner oder Arbeitspartner Peter Sehr kennengelernt während des Studiums.
Ja.
Er hat aber auch nicht Film oder sowas, sondern Biophysik, glaube ich.
Er hat Physik und Biophysik.
Wie sind Sie zwei aufs Film gekommen? Das würde mich jetzt doch nochmal sehr interessieren.
Ja, aber das Schöne ist, in einem Studium, also wir haben uns in Oxford kennengelernt und das Schöne, ein Studium in England ist, dass man ganz viele andere Sachen, also Besonderes, das kann ich nur empfehlen für die Leute, die das machen. Also man macht ganz viel, also viel Theater. Da gibt es auch sehr viele englische Schauspieler, die so in Cambridge oder Oxford waren. Also Emma Thompson, also ganz viele.
Man konnte also seinen Leidenschaften nachgehen.
Ja, und dann hat man, also man kann singen, man kann, Theater, viel Theater ist gemacht und wir haben Kurzfilme gemacht, also immer wieder, also mit Studenten und so, die, übrigens, also der erste war mit Roy Atkinson, der hat auch in Oxford studiert.
Ja, sehen Sie, wenn man so
also
über den Weg
läuft.
Wenn man so im Studierendenleben Filme macht, Kurzfilme macht, dann zu sagen, wir leben jetzt vom Filmemachen, ist ja dann auch nochmal ein anderer Schritt.
Ja, das war ein Schritt, also weil wir beide dann fertig hatten, sein Doktor, ich habe meine, wie sagt man, Diplomen und so weiter. Also wir hatten ein abgeschlossenes Examen und so weiter, also Studien. Und ich war ja jung, also und entsprechend naiv. Und ich dachte, aber wir könnten uns das macht uns doch so viel Spaß. Wir könnten
ein
bisschen mehr Raum geben zu dieser Leidenschaft, die wir da haben, die uns auch natürlich näher gebracht hat. Und wir waren von Anfang an sehr komplementär, also Peter mochte das Schreiben nicht so sehr. Man gibt mir ein weißes Blatt und sofort ist er voll. Also das war sehr praktisch, sagen wir mal so.
In ihrem Film Die Frau des Anarchisten, das war 2008, beschäftigt sich die Filmregisseurin Marie Noël mit Teilen ihrer eigenen Familiengeschichte, Frau Noël. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon angedeutet haben. In dem Film geht es um den jahrzehntelangen Kampf gegen Franco. Um die vielen Opfer, die der Bürgerkrieg gefordert hat, um die vielen, vielen zerrissenen Familien, um Kinder, die ihre Eltern, ihren Vater nicht kennen. Ihre eigene Großmutter hat den Vater erst als Teenager kennengelernt. Erzählen Sie uns doch mal Ihre Geschichte.
Ja, also meine Großmutter, sage ich immer, war eine sehr frivole Frau, die ein ganz dramatisches Leben geführt hat eigentlich. Sie hat geheiratet und dieser Mann, die waren auch, wie soll ich sagen, gut situiert, da war überhaupt kein Problem, nur er war politisch engagiert und zwar auf der falschen Seite. Mhm. Und der ist einfach im Bürgerkrieg verschollen. Da hatte man wusste nicht mehr, wo er ist.
Mhm.
Und aber sie hat die absolute innere die Überzeugung gehabt, dass er noch lebt. Weil wenn er nicht leben würde, würde sie das spüren. Das war ihre Frivolität, also das zu sehen. Aber eigentlich hat sie recht erhalten. Und sie hat, und das sind Sachen, die im Film sind, aber die immer so als total erfunden erscheinen, weil das ist so unwahrscheinlich. Sie hat mein Großvater wieder gefunden, indem sie in eine Zeitung ein Bild von den Leuten, die aus Mauthausen rausgekommen sind.
Da war ein Bild. Mauthausen.
Genau. Und dann war ein abgemagerter Mann und hat gesagt, das ist der. Das ist er. Und dann hat sie durch den Roten Kreuz also die Recherche gemacht. Und so bin ich Französin geworden, so ungefähr. Ja? Mhm. So sind die nach Frankreich. Also in 1949 wurde die Grenze also von Spanien geöffnet. Und dann sind die nach Frankreich gekommen.
Und ich habe eben was durcheinander gebracht. Nicht ihre Großmutter hat ihren Vater als Teenager kennengelernt, sondern ihre Mutter hat ihren Vater.
Und meine Mutter, sie war 3, als mein Großvater verschollen ist. Also sie hat überhaupt keine Erinnerung. Hat ihn sehr idealisiert. Also das war immer die Rede. Also für uns Kinder hat meine Mutter immer erzählt, ihr Vater war sehr, sehr streng. Und sie hat ihn erst kennengelernt, sie war 16. Mhm. Und natürlich war er streng, weil sie war auch gewöhnt, also sehr aktiv zu sein, sehr frei auch zu sein, weil das war so ein Frauenhaushalt. Also sie hat meine Großmutter geholfen, weil die haben nach dem Krieg alles verloren, absolut alles.
Mhm. Das ist auch ungefähr die Geschichte, die Sie in dem Film tatsächlich erzählen. Ich habe jetzt daraus gehört, dass man in Ihrer Familie über die Vergangenheit gesprochen hat. In vielen spanischen Familien wurde ja geschwiegen.
Ja, in meiner auch. Also meine Mutter hat sich den Film auch nicht anschauen wollen, bis heute.
Tatsächlich?
Ja.
Aber also
sie hat dann mal gesagt, weil sie hatte auch noch den Soundtrack, das war ein spanischer Komponist, und da hat sie gesagt, ja, die Musik ist ganz schön. Also vielleicht hat sie das klein heimlich angeschaut, aber auf jeden Fall wollte sie darüber gar nicht sprechen. Ich fand das nicht gut, dass ich diesen Film mache.
Wie ist das Thema zu Ihnen gekommen? Also Sie haben gewusst, Ihr Großvater war vermisst, das haben Sie gewusst?
Ja, also ich habe meinen Großvater kennengelernt. Also ich war 7, als er gestorben ist. Und er war ein großartiger, also wie man sich das vorstellen kann. Also der hatte unglaubliche Spiele mit uns Kindern, also weiß nicht, der hat meine Fantasie sehr beflügelt. Er war ein sehr spezieller Mann, sehr gebrochen durch den Krieg. Er hatte auch, in Frankreich war das so, als die Spanier, sieht man im Film, also sie wurden parkiert, also in Konzentrationslager. Also es war in Argelès das größte, wo da Tausende an Typhus gestorben sind, weil da waren noch nicht mal Baracken. Also die haben sie selbst bauen müssen.
Also quasi die ganzen frei. Bürgerkriegsflüchtlinge aus Spanien.
Und das war die sind sehr, sehr schlecht, sehr schlecht behandelt worden. Also die dachten, wir kommen in ein Land der Demokratie, und dann, das war genau das Gegenteil. Also die wurden als, Verbrecher behandelt.
Sie haben Ihrer Familiengeschichte nachgespürt, aber Sie haben ja vor allem auch der spanischen Geschichte nachgespürt und das Ganze anhand von der Liebesgeschichte verarbeitet. Also Sie wollten vor allem die persönlichen Entbehrungen deutlich machen? Mhm.
Ja, absolut. Also auch die Kraft der Liebe eigentlich. Mhm.
In Spanien werden ja bis heute Massengräber gesucht, gefunden, geöffnet.
Ja, also das fing gerade an.
Ja, jetzt werden Schicksale geklärt tatsächlich. Ja. Und Ihr Film endet ja auch so mit so einem Appell. Also fragt eure Väter, erklärt euren Kindern. Also das heißt, diesen Appell, das ist Ihnen auch wichtig, dass der in Spanien gehört wird.
Ja, also der Film wurde auch ziemlich groß in Spanien vertrieben. Also da hatten natürlich viel mehr Zuschauer als überall anders. Am schönsten war in Toulouse, wo die ganzen Emigrierten noch, also sehr viel sind dort geblieben, also in Südfrankreich. Also da bei der Premiere dort, also da ist ein Festival und wir waren die Eröffnungsfilm. Und die Leute, normalerweise hat man Fragen nach dem Film, aber da waren keine Fragen, das waren nur Leute, Zeugen, also die gesagt haben, mein Großvater, meine Großmutter, meine Tante und so weiter. Und das war so schlimm, dass der Hauptdarsteller, der auch da war, also völlig in Tränen aufgelöst wurde. Es war wirklich unglaublich emotional. Also das ist, es gibt sehr wenig, es sind sehr viele Filme über den Bürgerkrieg selbst, also wie die Anarchisten und die ganzen, auch die Frauen, die sich da engagiert haben. Genau, das kennt man gar. Aber wie diese Familien, also was es eigentlich tatsächlich war. Und es war auch eine schöne Geschichte, ist, dass der die diese zerstörte Haus gemacht hat, also es wurde durch Strick gemacht, weil natürlich hatten wir kein Haus, der zerstört war, in der Mitte der Stadt gefunden. Das ist, heißt Emilio Ruiz und er ist jetzt gestorben. Das war seine letzte Arbeit. Er war schon sehr krank. Der hatte diese dreidimensionale Modelle gehört, in der Ufer angefangen, und es ist ein Spanier, der in der Ufer angefangen hat, und er wollte unbedingt diesen Film machen, weil das auch seine Geschichte war. Er hat sich erinnert, wie er auch während der Bombardierung in Madrid, er war auch von Madrid, ins Kino gegangen ist mit seinem Großvater in dem Fall, und also das hat ihm total, das war für ihn ein sehr persönlicher Film auch. Und das hat mich natürlich sehr bestätigt, weil ich habe das nicht erlebt. Ich habe es nur rekonstruiert durch ja, vieles auch, Interviews.
Haben Sie ein neues Verhältnis bekommen durch den Film? Also so, Sie sind in Frankreich aufgewachsen und jetzt sich als Spanierin entdeckt oder so?
Ja, absolut. Also ich habe ja, ich meine, ich wurde jeden Sommer, das ist auch sehr skurril, nach Spanien geschickt. Also das erste Mal war ich knapp 5, wo ich allein mit dem Zug von Paris nach Madrid gefahren bin. Ich weiß nicht, darüber möchte ich auch etwas machen irgendwann, oder vielleicht ist das mehr Schreiben, weil ich muss tausende Tote. Also es dauert 10 Stunden. Also es ist wirklich nicht einfach. Und jetzt, wenn ich diesen Zug, den habe ich sehr oft genommen, den Nachtzug nach Madrid in der Arbeit an der Frau des Anarchisten, jedes Mal, wo ich in Madrid ankomme, habe ich eine große Erleichterung, obwohl die Landschaft rundherum so karg ist und also eigentlich nicht willkommen da ist. Da denke ich, das hat mit dieser Erfahrung als Kind zu tun.
Im Gespräch sind wir heute mit der Regisseurin, Drehbuchautorin, Filmemacherin Marie Noël. Als was stellen Sie sich eigentlich vor als Regisseurin, Drehbuchautorin? Was machen Sie am liebsten? Schreiben, habe ich jetzt so gehört.
Ja, viel, also alles, wenn ich da mich mit Bildern oder mit Ideen beschäftige, bin ich glücklich. Aber es muss ja nicht öffentlich werden oder sowas.
Weil Filmarbeit ist ein Team, ist Teamarbeit, ja. Und Schreiben ist alleine.
Ja, also alleine, also ich bin jemand, der mich nicht langweilt. Ich verstehe nicht, dass Leute sich langweilen können. Es ist für mich...
Na, Sie haben ja auch die Abwechslung, Sie haben dann ja auch immer wieder die Teamarbeit vielleicht.
Ne? Ja, und ich liebe auch diese Teamarbeit. Also ich mag sehr gern die Arbeit mit den Schauspielern. Also es ist großartig. Also die etwas, das man geschrieben hat durch eine Person, also das wird inkarniert. Also das fängt Leben an. Also man schreibt Sätze und dann plötzlich werden die Leben.
Diese Sätze, ja.
Und die sind natürlich besser als die Sätze,
die Sie geschrieben haben.
Ja.
Sie haben immer eine interessante Schauspielermischung. Sie haben so bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler wie beispielsweise Nina Hoss oder Samuel Finzi, Hanna Herzsprung, Edgar Selge. Aber Sie haben dann auch gleichzeitig in den Filmen, ich habe jetzt aus verschiedenen Filmen welche genannt, Sie haben aber gleichzeitig den Mut, zu ganz neue Gesichter dazu zu stellen. Also zum Beispiel Ludwig der Zweite, Ihr Film.
Ja.
Der war der 2012 und da wurde, ich glaube, damals noch wirklich ziemlich unbekannt, Sabine Tambrea.
Ja, der war total unbekannt.
War da der Hauptdarsteller. Oder jetzt in dem Spanischen, also in dem die Frau des Anarchisten Maria Valverde, also eine spanische Schauspielerin.
Ja, aber die dann mit Ridley Scott gedreht hat. Ne?
Ja, also. Aber dieser Mut der Mischung, um vor allem die Unbekannten in die Hauptrolle zu setzen und die Bekannten eher in die Nebenrollen, ist das schwierig?
Also so denke ich nicht oder dachten wir auch nicht mit Peter. Also das ist einfach, wir suchen nach der Inkarnation, die am besten passt. Also wenn die Person bekannt ist, indem man sehr viele Filme sieht, wo man sehr viele Schauspieler trifft und einfach man sucht. Also da ist auch sind Casting-Direktorinnen da, die einem Angebote machen. Und dann treffen wir, also für Ludwig haben wir ein E-Casting gemacht. Und es ging nur darum, dass der 1,90 Meter Minimum sein soll, weil das spielt eine Rolle, wenn man immer so viel größer, wenn man sich denkt, in dieser Zeit, die anderen sind die kleiner, sowieso als heute. Und dann ist man so, stecht man schon heraus mit der Größe. Das ist ein Problem. Und Ja, Sie können sich nicht vorstellen. Ich glaube, das waren, was ist, 12.000 haben sich gemeldet. Also natürlich nicht alle 1,90 Meter groß.
Aber
also
groß.
In den aber groß. Und ja, aber es war sehr, sehr früh klar, dass Sabine es sein muss. Mhm. Aber der Weg, um ihn durchzusetzen in so eine wichtige Rolle,
genau,
war sehr schwierig.
Und also womit, mit welchen Argumenten machen Sie das dann?
Das Kampf. Mit allem. Allem, was einem einfällt. Bis hin zu einer, wir haben ja die Entscheidungsträger sozusagen nach Berlin eingeladen, wo er im Theater zu sehen war und eine großartige Performance geliefert hat. Und das, glaube ich, hat den Schluss, ja, gefördert.
Nahegelegt. Sie haben ja eben auch, ich Schauspieler, jetzt zum Beispiel in Heinrich Vogler, in dieser Doku-Fiction, da haben, das ist ja wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Schauspieler- oder Arbeit mit den SchauspielerInnen, weil die ja nur so ganz kleine Sequenzen haben, um ihren Charakter zu entwickeln. Das ist ja was ganz anderes als im Spielfilm.
Ja, aber meine Arbeit war da, also sozusagen zu vorgaukeln, dass man die gesamte Geschichte erzählt. Also das bedeutet, ich bin ja da, ich muss denen irgendwie helfen, also zu sehen, in welche Periode sich das, und ich habe Blöcke auch gemacht, also ja, es ist eine Frage der Arbeit.
Der Arbeit. Bei der Arbeit wollte ich auch gerne nochmal auf Ihre Zusammenarbeit mit Ihrem Mann, denn Sie haben ja zusammen auch eine Produktions Produktionsfirma, das Wort fehlte mir jetzt, Produktionsfirma aufgebaut, Partisan, also P-Apostroph und dann Artisan, Partisan. Sie haben da zusammengearbeitet, historische Stoffe, also beziehungsweise nein, Biografien, das war dann auch so Ihr gemeinsames Markenzeichen so ein bisschen.
Es ist es geworden. Ich glaube, das ist ein bisschen die Zufälle des Lebens. Also eigentlich der erste Film, das wir drehen wollten, der hatte mit einem Unfall in einem kleinen Dorf im Hodenwald zu tun. Also das war nicht biografisch. Mhm. Also es hat nichts gefruchtet, aber also wir hatten das Drehbuch an der Bayerische Rundfunk, wir hier sind,
Sie sind
gegeben und genau. Und die haben gesagt, okay, das wollen wir nicht, aber jetzt haben wir da ein Drehbuch, vielleicht interessiert Ihnen das. Und dann war es das serbische Mädchen und deswegen haben wir das serbische Mädchen gemacht. Und so fing es an. Mhm. Und die Produktion haben wir gegründet, weil wir gemerkt hatten, als wir nach Deutschland kamen, da wir so völlig Quereinsteiger waren, dass die einzige Regisseure, die überleben, sind die, die eine Produktionsfirma hatten. Also das ist ganz einfach so aus sein, ja, Überlebens so.
Unser Gespräch miteinander ist so ein bisschen angekündigt worden in der Sendung davor, dass so viele internationale Einflüsse eben auch einfließen.
Ja, das
ist es so, dass Sie zum Beispiel mit Ihren französisch-spanischen Einflüssen, Ihr Mann mit seinen deutschen Einflüssen, dass sich das ganz gut alles so in Großbritannien gefunden, ergänzt hat?
Ja, wir waren ein kleines Europa, aber das ist übrigens, wie wir unsere allererste Arbeit in der Filmbranche bekommen haben, weil wir haben uns, wir haben natürlich normale CVs, wie man das macht, wenn man irgendwie Diplome hat, aber wir hatten ja, also zum Beispiel mein Mann, Doktor der Physik, also sich bewirbt für einen Assistentenjob, das hat jede erschreckt eigentlich, das haben wir nicht wahrgenommen, das haben wir im Nachhinein wahrgenommen. Und eigentlich der erste Job haben wir per totalen Zufall bekommen, weil wir haben eine Produktion besucht, um uns so vorzustellen. Und die hatten eine Koproduktion mit Frankreich und haben Leute gebraucht, die Sprachen können. Und wir konnten alle Sprachen. Und dann haben wir zu zweit, weil wir hatten keine Ahnung, was man da macht wirklich. Also da haben wir zu zweit die Arbeit von einem ganzes Team gemacht eigentlich. Ja. Und da waren die natürlich sehr froh. Dann hatten wir weitere Arbeiten.
Die Anfänge. Also, es klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden und auch wie
ich jetzt. Man muss sich trauen.
Man muss sich trauen und fröhlich dabei bleiben, wie man hört. Und belohnt worden ist die Filmarbeit von Marie-Noëlle eben auch. Es gab Einladungen auf diverse Festivals und Auszeichnungen, zum Beispiel den Friedenspreis des deutschen Films und den Bayerischen Filmpreis. Die Abschiedsminuten mit unserem Gast, mit der Filmemacherin Marie-Noëlle. Und was bietet sich da natürlich besser an, als eine Filmemacherin zu fragen, die ja schon über viele andere Projekte gesprochen hat, nach dem, was jetzt ansteht. Ein neues Projekt, Frau Noel. An was arbeiten Sie gerade?
Also ich arbeite hauptsächlich, also ich habe verschiedene Projekte, weil das ist immer so in der Filmbranche, dass man mehrere Projekte haben muss, damit eins irgendwie gedeiht. Aber auf jeden Fall mein Kinofilm, ich arbeite an einem Kinofilm, das Thema Identität, also das hat auch sehr biografische Züge, da ich also gebürtige Französin, spanische Abstammung, in England studiert und jetzt deutsche Filmemacherin. Es schafft nicht immer jemand. Also so. Und ich dachte, was macht uns, was wir sind? Das ist ein Thema, das sehr wichtig heute, wo man sieht überall Rassismus, der wieder aufploppt und weniger Toleranz und so weiter. Und da wollte ich ein Plädoyer für diese fischistische Identität machen. Und ich schreibe 24 Stunden, vier Lügner unter sich.
24 Stunden, vier Lügner unter sich.
In Williamsburg, New York.
Wir sind gespannt. Ich freue mich schon auf Ihren Film, Marie Noel. Der aktuelle Film, der gerade läuft, ist Heinrich Vogler aus dem Leben eines Träumers. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns so viel schöne Einblicke gegeben haben in Ihre Arbeit. Danke, Frau Noel.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.